Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Zwei Debüts stellen wir heute vor, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel und Scham der französischen Autorin Inès Bayard. Vorher erinnern wir an einen, der ein Stück Zeitgeschichte mitgeschrieben hat. Jörg Schröder gründete 1969 den März Verlag, der sich unter anderem um Alltagspopkultur und um die Entdeckung der amerikanischen Postmoderne kümmerte. Als Denker sah Schröder sich aber nicht, wie Jörg Sundermeier vom Berliner Verbrecher Verlag gestern im Deutschlandfunk sagte.
Ich glaube, er hatte das abgelehnt, als Theoretiker bezeichnet zu werden. Er war auch jemand, der den Denker in seinem Studierzimmer bis zu einem gewissen Grad verachtet hat. Gleichzeitig war er aber eben ein tiefer Denker und jemand, der sehr schön sozusagen bei aller Schnoddrigkeit sehr durchdachte damit verbinden konnte.
Der Verleger Jörg Schröder entwarf auch gleich das prägnante gelb-rot-schwarze Erscheinungsbild der Märzbücher und Schröder war selbst Autor. Sein Roman Siegfried zum Beispiel, der 1972 erschien, ist Kult. Jörg Schröder ist am Samstag 81-jährig gestorben. Florian Felix Wey war erster Träger des März-Efeus, eines Kranzes, den Jörg Schröder und seine Frau Barbara Kalender Autoren verliehen, die sie auch nach Schließung des März-Verlags gern noch verlegt hätten. Und deshalb ist Florian Felix Wey genau der Richtige, um Jörg Schröder noch einmal zu würdigen. Er lässt ihn zunächst selbst zu Wort kommen.
Jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr, natürlich gab es da hunderttausende Geschichten von Verzweiflung, also kommerzieller Verzweiflung, Verlegerverzweiflung. Also es ist natürlich schwer, ein konkursreifes Unternehmen erfolgreich zu führen, das ist klar.
Ebenso klar, machen muss man es trotzdem. Und zwar nicht nur einmal, sondern eins, zwei, drei, viermal.
Der eine war der Verlag 1, der über den Buchhandel vertrieben hat. Der zweite Aggregatzustand war der März Verlag, der seine Bücher über 2001 vertrieben hat. Der dritte Zustand, wenn auch die gleiche Firma, hat seine Bücher wieder vertrieben über den Buchhandel. Und der vierte ist dieser März Desktop Verlag, also die klassische Institution des Selbstverlages, denn ich bin ja der Autor.
Tatsächlich war Jörg Schröder im Leben viel länger Autor als Verleger. Dennoch galt er schon mit Anfang 50 als epochale Verlegerfigur, weil er einer neuen Generation Gehör verschafft hatte. Mit dem 1969 durch rebellische Sezession entstandenen März Verlag kam die literarische Pop-Avantgarde aus den USA nach Deutschland, öffnete sich für die sexuelle Revolution ein Tor zum Kulturbetrieb und fanden Autoren, die zwar links, aber nicht knöchern dogmatisch waren, eine Heimstatt. Ein politischer Verleger war Jörg Schröder durchaus, doch nie zeitgeistkonform, sondern Selberdenker, Anarchist und Ruhestörer aus Prinzip. Von den drei wichtigsten Büchern seiner Verlegerzeit, Günter Amends Sexfront, Die Reise von Bernward Vesper und Ken Caseys Einer flog über das Kuckucksnest, hätten zumindest die beiden deutschen Titel ohne Jörg Schröder niemals das Licht der Welt erblickt. Er war kein Lizenzhändler, sondern aktiver Geburtshelfer. Zudem steckte ein begnadetes PR-Talent in ihm. Er entwarf die markante schwarz-rot-gelbe Corporate Identity des März Verlages selbst und erwies sich als Geschäftsmann mit Fortune. Zwar bewegte er sich nach eigenen Angaben stets auf dem Feld nicht marktkonformer Literatur, schuf aber selbst ein hoch erfolgreiches Marktsegment, das wir heute als 68er-Literatur kennen. Weil er intuitiv, tollkühn und ökonomisch oft spekulativ handelte, brachen seine Verlage trotzdem mehrmals zusammen, was ihn, rückblickend gesehen, zu seiner eigentlichen Bestimmung führte, als begnadeter Erzähler im klassischen Sinne, nämlich als einer, der sich vors Mikrofon setzt und losredet. So entstand schon 1972 der skandalöse autobiografische Bericht »Schröder erzählt Siegfried«, dessen unverhohlener Klatsch über den Literaturbetrieb unzählige Prozesse nach sich zog. Es war der Startpunkt, von dem aus Jörg Schröder und seine Partnerin Barbara Kalender ab 1990 dann 68 weitere Folgen von »Schröder erzählt« im Selbstverlag veröffentlichten und nur an Subskribenten verschickten, um nie mehr der Gefahr zu erliegen, ein teuer gedrucktes Lager von der Justiz beschlagnahmt zu bekommen. Als ich ihn 1994 erstmals interviewte, ließ er mich zuvor ein Dokument unterschreiben, dass ich seine O-Töne nur einmal verwenden dürfe. Jörg Schröder hatte eine selbstbewusste Meinung vom ökonomischen Wert der eigenen Äußerungen und wusste früh, wie der Hase im Mediengeschäft läuft. Obwohl mich das zutiefst verstörte und mir so etwas im weiteren Journalistenleben kein zweites Mal zustieß, wurde ich einer seiner 500 Abonnenten, damit auch einer, der ein unabhängiges Fabulierleben mitfinanzierte. Mit diesem Modell der direkten Autor-Leser-Beziehung ohne Intermediär erwies sich Jörg Schröder noch vor dem Internet als visionärer Verlegerliterat 2.0 und auch inhaltlich sind alle nachfolgenden Blogger dieser Welt nur ein müder Abklatsch seiner hohen Schule der Klatschkunst. Das Wort, das sein gutes Leben am besten bilanziert, lautet wirkmächtig. Die Begriffe, die ihn als Menschen am besten umreißen, sind Unruhestifter und Macher. Ich weiß nicht, ob der 1994 unterschriebene Kontrakt über den Tod hinaus gilt. Ich trete einfach in seine Fußstapfen und breche ihn beherzt für letzte, so typische Schröder-Worte.
Der Generalfehler aller Verleger ist, überhaupt einen Verlag gemacht zu haben. Man kann sein Geld oder seine Arbeitskraft in der Tat durchaus gewinnträchtiger einsetzen, als einen Verlag zu machen. Also das ist in der Nähe der Spielsucht anzuordnen.
Der Verleger Jörg Schröder über das Verlegen. Florian Felix Wey erinnerte an ihn. Die MeToo-Debatte, die hat sexuelle Übergriffe endlich zum Thema gesellschaftlicher Debatten gemacht. Auch in Frankreich wurde und wird die Debatte kontrovers geführt. Inès Bayard, 1992 in Toulouse geboren, liefert jetzt sozusagen einen literarischen Beitrag zur Diskussion. In ihrem ersten Roman, der gerade auf Deutsch unter dem Titel Scham erschienen ist, beschäftigt Bayard sich mit den Folgen einer Vergewaltigung. Das Buch war für den wichtigen Prix Goncourt nominiert. Christoph Formweg hat Scham von Inès Bayard gelesen und sich zunächst die Frage gestellt:
Warum will eine Mutter ihren kleinen Sohn vergiften und ihren Ehemann und sich selbst gleich mit? Der Roman Scham beginnt mit einem Horrorszenario in der heimischen Küche, beschrieben in der kühl beherrschten Prosa einer allwissenden Erzählerin. Es sei, heißt es, eine Tat ohne Gewissensbisse, nach mehreren gescheiterten Versuchen. Von einem einzigen tragischen Vorfall im Leben der 32-jährigen Marie ist die Rede, der sie zum Mord getrieben habe. Dann folgt eine Rückblende in die Zeiten des sorgenfreien Ehelebens mit Laurent in Paris. Er ist Rechtsanwalt. Marie arbeitet als Vermögensberaterin in einer Bank.
Von Anfang an ist es ein bescheidenes Glück gewesen. Eine Liebe, die ausreicht, um nicht mehr nur an sich selbst zu denken.
Und dazu gehört Nachwuchs. Beide bejahen den Start der Familienplanung, den die Verwandtschaft schon länger einfordert. Alles scheint in trockenen Tüchern. Bis zum erwähnten Vorfall, dem zweiten Schocker auf Seite 25. Maries Fahrrad ist in der Nähe ihrer Bank zerstört worden. Der Direktor, der sie einige Stunden zuvor noch gelobt hat, bietet ihr an, sie zu Hause abzusetzen. Er hält in einer ruhigen Seitenstraße und bittet Marie, noch einen Moment zu bleiben. Sie erwidert, dass ihr Mann auf sie warte. Dann rastet die Zentralverriegelung des Wagens ein. In wenigen Minuten kippt Maries Existenz. Eine brutale Vergewaltigung aus heiterem Himmel folgt, mit der deutlichen Warnung des Chefs zum Abschied, das Ganze im Sinne ihrer Karriere für sich zu behalten. Marie entscheidet sich, alles zu verschweigen, damit ihr Leben so bleibt, wie es war. Doch dafür muss sie ihren Ehemann permanent täuschen. Als Laurent am Abend nach der Vergewaltigung ins Bett kommt, tut sie so, als ob sie schon schlafe.
Sie weiß, dass noch viele Tage folgen werden, an denen sie das Leben und den Schlaf vortäuschen muss. Marie öffnet die Augen. Die Stille wird von ein paar Motorrollern auf der Straße durchbrochen. Ihr Blick bleibt unbeweglich, starr. Mitten in der Nacht, zur Wand gedreht, die sie früher aufgewühlt vor Lust betrachtete, scheint ihr das Unglück des Unterleibs wie die Rache des Schicksals an einem augenscheinlich zu einfachen Leben.
Eine Vergewaltigung und ein Kindsmord. Der Roman Scham beginnt mit zwei drastischen Ereignissen. Das Opfer ist zur Täterin geworden. Die folgenden 190 Seiten erklären, warum. Inès Bayard seziert mit tabuloser Genauigkeit, welche Verheerungen eine verschwiegene Vergewaltigung anrichtet. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Die 28-jährige Autorin beschreibt, wie Marie den ersten ehelichen Sex nach der Tat erlebt, wie das Abendessen mit ihrer besten Freundin abläuft, deren Mann Gynäkologe ist, wie die Familie und der Täter auf ihre Schwangerschaft reagieren. Die Vergewaltigte ist hin und her gerissen, zwischen Suizidgedanken und Hassanfällen auf alles Männliche, zwischen Aggressionsschüben und körperlichem Selbstekel. Wiederholt fragt sich Marie, warum niemand aus dem nächsten Umfeld ihre immer extremeren Stimmungsschwankungen wahrnimmt, warum die Geburt ihres Sohns die Familie in Euphorie versetzt. Denn sie hält den Vergewaltiger für den Vater, nicht Laurent.
Marie wird es nicht ertragen, Thomas aufwachsen zu sehen. Der Säugling von heute beunruhigt sie, den Mann von morgen fürchtet sie. Ein Mann mit einem Penis, Männlichkeit, einem Körper, stärkeren Händen als ihren, einem Geruch, einer Stimme, einer Bestimmung als Mann, ein Wilder. Wenn Marie ein Mädchen bekommen hätte, wäre das sicher anders gewesen.
Scham ist ein mutiger, in seiner Schonungslosigkeit unbedingt nötiger Roman. Inès Bayard führt zutiefst verstörende seelische Konflikte vor, die immer mehr eskalieren. Bis zuletzt kämpft Marie um die verlorene heile Welt. Diesem auffühlenden Roman kann man nur eins vorwerfen, das gelegentliche Abgleiten in programmatisch anmutende Sätze.
Die Scham, die jede Frau von Anfang bis Ende ihres Lebens nicht loslässt. Immer ist es dieselbe. Die Scham vor dem Körper, der nicht perfekt, nicht rein ist, der von der allgemeinen Moral missbilligt wird. Der Körper, der leidet, stöhnt, sich krümmt, blutet, sich verändert, heranreift, zunimmt und abnimmt, das ganze Leben lang penetriert, geschwängert.
Solche, wenn auch raren, verallgemeinernden Sätze aus dem Zitatenschatz des Feminismus hätte Inès Bayard nicht nötig gehabt. Nicht, dass diese Sätze falsch wären. Doch ist die so konkret beschriebene, schrittweise innere seelische Zerstörung der Vergewaltigten bis zum totalen Kontrollverlust die viel stärkere Botschaft. Inès Bayard überzeugt mit einer zupackenden Prosa, einer scharfen Beobachtungsgabe für intime Details und einem feinen Gespür für psychologische Schieflagen.
Das sagt Christoph Formweg über Scham von Inès Bayard. Theresa Benkert hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Verlag Paul Schollnai erschienen. Auch Olivia Wenzel, 1985 in Weimar geboren, behandelt in ihrem Debüt ein Thema, das gerade wieder hohe Brisanz bekommen hat. In »Tausend Serpentinen Angst« erzählt sie von Alltagsrassismus. Wenzel hat mit ihrer Protagonistin einiges gemeinsam. Beide sind schwarz, leben in Berlin, stammen aus der DDR. Beide haben Familie in Afrika. Olivia Wenzel hat bisher Theatertexte geschrieben, die zum Beispiel an den Münchner Kammerspielen oder am Hamburger Thalia-Theater auf die Bühne kamen. Mit ihren Prosatexten war sie bei zahlreichen Festivals zu Gast. Isabel Bach beginnt nun ihre Rezension von Olivia Wenzels Debütroman »Tausend Serpentinen Angst« mit einem Zitat daraus.
»Ne, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe dich da vorhin schon rumlatschen sehen draußen, als ich eingeparkt habe. Und da dachte ich mir schon so, aber dass du jetzt die Enkelin von der Rita bist und keine Asylantin, Mensch, da haben wir ja noch mal Schwein gehabt.«
Mit Aussagen wie diesen wird die namenlose Protagonistin in Olivia Wenzels Debütroman beinahe täglich konfrontiert. Sie ist eine junge, schwarze, queere Frau, die in der DDR geboren wurde. Zu ihren Eltern, einer ehemaligen Punkerin und einem Angolaner, der schon lange wieder in seinem Heimatland lebt, hat sie nur selten Kontakt. Nur ihrer thüringischen Großmutter stattet sie regelmäßig Besuche ab. Nicht selten kommt sie dabei an ihre Grenzen.
»Ich glaube, ich warte darauf, dass meine Großmutter versteht, wie es ist, ich zu sein in der Stadt, in der sie lebt. Was es mich kostet, diesen Ort auszuhalten.«
Olivia Wenzels autofiktionaler Roman erzählt von Diskriminierungserfahrungen. Die Autorin nimmt ihre Leser mit, an Bahnsteige, in Kneipen, auf Reisen, erzählt aus Berlin, Thüringen, Vietnam und Marokko. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Die Teile 1 und 3 sind in Dialogform verfasst. Wer spricht, lässt Olivia Wenzel offen.
Seit ich in den USA bin, sehe ich zuallererst die Hautfarbe der Menschen.
Cool.
Nein, jetzt machst du wieder das Gesicht. Lass das bitte. Das ist dein weißes Privileggesicht. Sorry, das war mir unbewusst. In Angola haben sie Kokosnuss zu dir gesagt, oder? Außen braun, innen weiß. Wenn du dieses Gesicht machst, verstehe ich, wie sie darauf kommen. Alle wollen ständig mit mir über Rassismus sprechen. Das ist doch nicht meine Lebensaufgabe. Du hast doch davon angefangen.
Wenzel spielt mit verschiedenen Zeitebenen und Erzählformen. Unterschiedliche Schreibweisen verdeutlichen thematische Einschnitte. Mal fehlt die Großschreibung, mal ist der Text eingerückt, kursiv oder ausschließlich in Großbuchstaben gedruckt. Das Schriftbild und die sprachlichen Experimente sind das Interessanteste an 1000 Serpentinen Angst. Inhaltlich weist der Roman Mängel auf. So argumentiert Wenzel beispielsweise mit der Präsenz des konföderierten Denkmals Silent Sam, obwohl die Statue nach heftigen Protesten schon im August 2018 von ihrem Platz vor der US-amerikanischen University of North Carolina entfernt wurde. Überwachung, Kapitalismus, Vegetarismus, Wenzel schneidet eine Fülle von Themen an, arbeitet sie aber nicht aus. Die Protagonistin reflektiert nicht, scheint lediglich über Begriffe zu stolpern und sie sogleich wieder zu vergessen. Trotzdem entwickelt die Dialogform einen Sog, der die Leser hineinzieht in die Gedankenwelt der Ich-Erzählerin. In Teil 1 funktioniert das wie ein anonymer Chatverlauf im Netz. Eine unbekannte Instanz nimmt die Ich-Erzählerin in die Mangel und drängt sie dazu, sich mit ihren Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen.
Würdest du gern vergessen, wer du bist?
Wieso?
Würdest du gern vergessen, wer du bist?
Nein.
Würdest du mich gern vergessen?
Nein.
Freust du dich?
Worauf?
Auf alles, was kommt.
Ja, merkwürdigerweise ja.
Unangenehme Fragen bringen die Protagonistin in Bedrängnis. An anderen Stellen kommentiert und wertet die Stimme beiläufig und oberflächlich mit Aussagen wie sweet oder klingt langweilig. Der Sog der Dialogform währt nicht lange. Immer wieder bricht Wenzel mit der Handlung, schweift ab, präsentiert lediglich Fragmente eines Lebens. In Teil 3 spricht die Protagonistin mit sich selbst. Oder mit ihrem verstorbenen Bruder? Die Grenzen zwischen den einzelnen Figuren, wenn sie je existiert haben, verwischen zusehends. Es kommt zu willkürlichen Perspektivwechseln.
Deine Augen? Warst du damit schon mal beim Arzt?
Ich habe kein Problem mit meinen Augen, das sind bloß ein paar Adern.
Womit dann?
Ich weiß es nicht, sag du's mir.
Wo ist meine Mutter jetzt?
Deine Mutter?
Ja, meine Mutter.
Wie ist das gemeint?
Genau so. Ich löse dich ab. Du hast für den Moment genug.
Okay.
Wo ist meine Mutter jetzt?
In der Stadt.
Und ich?
Du bist allein im Wald, im Bungalow. Schaust dir ihre Sachen an.
Teil 2 des Romans stellt das Durchhaltevermögen des Lesers besonders auf die Probe. Mit einem harten Bruch geht Wenzel in eine klassische Erzählform über. Sie beschreibt Gespräche mit der Großmutter und begleitet ihre Protagonistin beim Betrachten von Fotografien ihrer jungen Mutter.
Das Foto ist schwarz-weiß. 4 Augen schauen mich daraus an. Die 2 Blicke sehr unterschiedlich, mehrdeutig. Ein erster, unüberlegter Titel könnte lauten »Wie Tag und Nacht« oder »Gegensätze, die sich nicht anziehen« oder »The Beauty and the Punk«. Aber das Foto heißt »Susannes Traum«.
Herausgerissen aus dem dialogischen Erzählfluss fragt man sich, ist dieser Bruch nötig, weil sich die Autorin mit der gewählten literarischen Form zu sehr einengt? Es bleiben einige Fragezeichen nach der Lektüre. Als Leser hat man nicht das Gefühl, an den beschriebenen Fremdheitserfahrungen teilzuhaben. Dazu werden zu viele Aspekte nur kurz angerissen oder zu oberflächlich thematisiert. 1000 Serpentinen Angst ist eine willkürlich wirkende Collage aus schmerzhaften Erlebnissen, großen Fragen und tiefgreifenden Problemen. Womöglich hat Olivia Wenzel dabei selbst den Überblick verloren. Letztendlich schafft sie es nicht, ein schlüssiges Gesamtbild herzustellen.
Die Meinung von Isabel Bach zu Olivia Wenzels Roman 1000 Serpentinen Angst erschien bei S. Fischer. In Andruck, dem Magazin für politische Literatur, geht es heute Abend unter anderem um ein Buch aus der Reihe Digitale Bildkulturen, die im Verlag Klaus Wagenbach erscheint und die wir hier im Büchermarkt auch schon vorgestellt haben. Daniel Hornuff, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung in Kassel, beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit Hassbildern in den sozialen Medien. Mehr dazu in Andruck heute ab 19:15 Uhr im Deutschlandfunk. Jetzt folgen die Nachrichten und in Forschung aktuell geht es gleich unter anderem um die Corona-Tracing-App. Das war's vom Büchermarkt. Im Studio war Dina Netz. Einen schönen Abend.